Sportfreunde, aufgepasst, es ist Montag, der 7. Juli und wir sprechen natürlich über die Fußball-EM, Wimbledon, die Tour de France und die Schwimm-EM. Ich freue mich darüber, für die heutige Folge eine wahre Sportexpertin und sogar ehemalige Leistungsschwimmerin begrüßen zu dürfen. Ob Schwimmen, Rodeln, Skispringen oder Fußball, ob Morgenmagazin oder Sportler des Jahres, sie steht für das ZDF vor der Kamera und ich freue mich sehr, heute Lena Kästing hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Und damit herzlich willkommen zum Team Day Update.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Herzlich willkommen. Wie geht's denn dir aktuell bei dieser pickepackevollen Sportwochenenden, die wir aktuell erleben?
Ja, das Witzige ist, dass dieses Jahr so ein bisschen bezeichnet wurde als kleiner Sportsommer, einfach weil keine Fußball-EM, WM der Männer ist und keine Olympischen Spiele anstehen. Aber du zählst es ja auf, es ist jede Menge los und das ist ja eigentlich richtig, richtig cool.
Und es macht richtig Spaß. Ich habe Riesenspaß an der Fußball-EM der Frauen. Ich habe Riesenspaß am Tennis. Ich habe Riesenspaß an der Tour de France. Lass uns da direkt reingehen in die Themen. Denn Tennis macht im Moment richtig Spaß. Laura Siegemund steht im Viertelfinale von Wimbledon. Und sie hat damit kein Problem, wenn man das Alter sagt. Die 37-Jährige gewinnt am Sonntag in zwei Sätzen und nach zweimaliger Regenunterbrechung mit 6:3 und 6:2 gegen die Argentinierin Solana Sierra. Spielt jetzt aber im Viertelfinale gegen Sabalenka, die auf 1 gesetzt ist. Das wird ein harter Brocken. Sie ist aber die letzte deutsche Vertreterin im Wimbledon-Feld. Im Doppel hat sie jetzt auch zurückgezogen, wahrscheinlich mit Blick auf das Viertelfinale gegen Sabalenka. Lena, ich brauche eine Einschätzung für dich. Ist die Reise im Viertelfinale zu Ende oder ist jetzt sowieso alles möglich?
Also ich hoffe, Laura Siegemund verzeiht mir das, aber man dachte ja, dass die Reise schon viel früher zu Ende ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie überhaupt in Runde 3 gekommen ist und dann jetzt eben nochmal zwei Schritte weiter. Also das ist eh schon ein Riesenerfolg für sie. Ich habe vorhin mal geguckt, wie sich das so prozentual denn eigentlich ausdrückt und tatsächlich, die Prognose ist 91-prozentige Siegchance für Sabalenka. Also die Zahlen sprechen nicht so für Laura Siegemund. Aber das muss ja gar nichts heißen. Ich glaube, die hat so Bock. Sie hat selber nach dem letzten Match gesagt, ich bin eine Kämpferin und ich ziehe das jetzt durch. Und wer das Achtelfinale, du hast es gerade gesagt, so souverän gewinnt, 6:3, 6:2, da war ja nie irgendwas in Gefahr, das ist das Gefühl.
Nee.
Der kommt dann vielleicht auch noch eine Runde weiter, oder? Also ich drücke jedenfalls alle Daumen. Auch weil ich es ein bisschen cool fände, meine Frau da vorne zu haben und dass wir jetzt nicht alle Alexander Zverev hinterher weinen, sondern uns einfach mit Laura Siegemund freuen können. Wie cool. Was eine geile Geschichte jetzt schon.
Alexander Zverev, der ja in der ersten Runde ausgeschieden ist. Ich versuche hier seit Anfang dieses Podcasts den Grand-Slam-Titel anzudichten, dass es irgendwann nochmal was wird. Er hat mich bitter enttäuscht, er ist in der ersten Runde rausgezogen. Aber never mind, wenn nicht Alexander Zverev, ich würde auch Laura Siegemund nehmen mit einem Grand-Slam-Titel. Mal schauen, was dabei rumkommt. Apropos Titel, Fußball-EM der Frauen. Es geht weiter und zwar morgen am Dienstag geht es um 18 Uhr gegen Dänemark. Aber die Mannschaft muss immer noch verdauen, dass Julia Quinn erstmal raus ist für die EM. Janina Minge ist jetzt die neue Kapitänin. Sie könnten im Match gegen Dänemark aber einen großen Schritt Richtung Viertelfinale machen. Generell gibt es eine positive Bilanz gegen Dänemark. Dänemark ist nicht einer der Favoriten für diese EM. 14 Siege, 4 Unentschieden, 7 Niederlage. Aber die letzte Niederlage ist gar nicht so lang her, nämlich 2023 gab es eine 2:0 Niederlage in der Nations League. Lena, verfolgst du denn die EM sehr aktiv oder nur so ein bisschen nebenher? Und was sagst du zur Mannschaft?
Ich verfolge jede Minute bislang tatsächlich. Also egal welches Spiel, auch wenn die Schweizerinnen gestern Abend gespielt haben, ich gucke mir das, soweit ich das zeitlich hinkriege, tatsächlich alles an. Und ich möchte noch ein Wort zu Julia Quinn sagen, weil du es ja gerade angesprochen hast, weil mir das wirklich das Herz gebrochen hat. Also dieser Moment, wo sie da über den Rasen schlittert. Und ich finde, das Knie ist gar nicht das, was dir beim Zusehen so wehtut, sondern ihr Gesicht, weil du sofort bei ihrem Gesicht lesen kannst, scheiße, sie weiß, da ist gerade was im Knie passiert. Wieder mal. Und das ist so hart. Und ich hoffe so sehr, dass die Mannschaft, die deutsche Mannschaft, da jetzt so eine, was rauszieht, was in die Richtung geht, jetzt erst recht und jetzt machen wir es für Julia Quinn und jetzt holen wir uns das Ding, weil davon sind wir ja noch weit entfernt. Aber ich hoffe, dass sie daraus jetzt richtig Mut und Kraft und Selbstvertrauen schöpfen können, auch wenn ihre Kapitänin nicht mehr dabei ist.
Man muss es ja leider sagen, die Fußballfrauen sind ein bisschen leidgeprüft, denn vor Paris hatten wir ja auch den Kreuzbandriss von Lena Oberdorf. Da kam man in eine Bronze bei rum. man möchte es dem Team natürlich nicht wünschen, dass sie solche einschneidenden Momente brauchen. Aber vielleicht gibt es ja ein bisschen, lässt das Emotionen von Paris wieder hochkommen und trägt die Mannschaft wieder weit im Turnier.
Ja, auf der anderen Seite gibt es auch das Gegenbeispiel von der letzten WM in Australien und Neuseeland, wo Julia Gwin ja auch gefehlt hat mit ihrem Kreuzbandriss. Und da sind sie halt bitter in der Vorrunde ausgeschieden, in der Gruppenphase. Also würde ich nicht zu viel rein interpretieren, aber mal gucken. Also das erste Spiel war ja jetzt wirklich gut. Das hat Spaß gemacht, nachdem sie sich so ein bisschen erstmal eingespielt hatten. In der ersten Hälfte hatte man das Gefühl gegen Polen. Und dann war die zweite Hälfte ja schon wirklich ziemlich überzeugend. Aber ich warne auch da so ein bisschen. Auch das haben wir in Australien erlebt. Da war das erste Spiel gegen Marokko und das ist, ich kriege das genaue Ergebnis nicht mehr, aber mit 5-6 Toren Vorsprung oder sowas haben sie das gewonnen.
Stimmt,
super souverän. Und danach ging es dann halt bergab. Also wir müssen das jetzt echt mal abwarten. Dänemark sollte natürlich machbar sein.
Ja, Dänemark eigentlich Pflichtsieg, aber mit Pernille Harder, eine deutsche, also Dänin, die bei den Bayern spielt, natürlich eine Bekannte aus dem Team und nicht ungefährlich. Also wenn man da wackelt vielleicht, dann kommt es gegen Schweden wahrscheinlich zu dem entscheidenden Spiel im dritten Spiel. Man muss vorsichtig sein, oder?
Ja, du willst gegen Schweden dann nicht in ein K.O.-Spiel quasi rutschen. Du willst es gegen Dänemark jetzt auf jeden Fall, soweit es geht, klar machen. Also zumindest mal diesen sehr großen Schritt dann Richtung K.O.-Phase machen. Ich habe aber gelesen, dass jetzt bei dem Spiel morgen 16.000 Fans aus Deutschland im Stadion erwartet werden. Das ist das halbe Stadion. Und mit der Kulisse, ey Mädels, da geht doch was. Also das lasst euch doch nicht nehmen, oder? Also ich bin on fire, was diese EM angeht. Und ich habe richtig Bock und ich drücke ganz fest die Daumen.
Ich bin auch, ich drücke natürlich auch ganz fest die Daumen. Bin ein riesen Fan von dieser EM. Erstens, weil sie im Nachbarland stattfindet. Und man kann mal wieder vorbeifahren und ein bisschen EM-Luft schnuppern. Und die Kulissen der Stadien sind es ja wirklich unglaublich. Also ich sehe da immer wieder Bilder aus St. Gallen, weiß ich nicht, Zürich. Du hast diese Stadien vollgepackt mit Fans und dann dahinter dieses Alpenpanorama bei Sommerwetter, bei Sonnenuntergang teilweise. Das sind wirklich richtig, richtig schöne Bilder.
Ja, Stadion in Sion ist auch so ganz toll, wo du diese Bergkulisse hinter hast. Aber weil du gerade sagst, man kann rüberfahren und so ein bisschen EM-Luft schnuppern. Wenn du noch ein Stadion willst, wird es, glaube ich, echt schwierig, weil das allermeiste ist ausverkauft.
Ja. Ich glaube auch. Aber es gibt auch eine Menge Fanzones vor Ort. Also wenn man mal am Wochenende nochmal schnell irgendwo Urlaub machen möchte oder irgendwo hinfahren möchte, kann man da gerne nochmal vorbeifahren und vielleicht in Fanzones ein bisschen Luft schnuppern. Und vielleicht kriegt man auch noch eine Karte irgendwo schnell geschossen. Das könnte ja auch passieren.
Und gute Schokolade essen. Ich habe mir von Schweizern sagen lassen, dieses Klischee darf man immer wiederholen.
Oder Käsefondue. Das Klischee habe ich das letzte Mal bedient, als ich da war.
Das glaube ich auch super.
Apropos Klischees, ich weiß nicht, was du mit der Tour de France verbindest, aber da gibt es auch eine Menge Klischees, weil die natürlich sehr ruhmreich ist. Und sie läuft wieder. Seit 2 Tagen, heute gerade als wir sprechen, läuft die 3. Etappe. Es ist das wichtigste Rennen des Radsports, wenn man mal so auf so mehrere Etappen guckt. Das deutsche Team Red Bull Borans Groff fährt ein bisschen hinterher, aber wie gesagt, Tour de France ist lang, 21 Etappen, da kann auch eine Menge passieren. Lena, kommst du da hinterher, wenn du jetzt, du verfolgst Fußball-EM der Frauen, vielleicht noch Wimbledon, Tour de France, steht das bei dir auf dem Zettel oder ist dir das zu langweilig? Ich muss mir mal anhören, es wäre zu langweilig, da 4 Stunden lang zuzugucken, wie sie Fahrrad fahren, nur um dann den Zielsprint zu gucken.
Nee, langweilig finde ich es auf gar keinen Fall, sehr aber gut. Ich bin halt auch so ein Typ Mensch, ich gucke mir halt auch die Challenge Rot 8 Stunden an oder Ironman oder sowas. Natürlich sitze ich jetzt nicht 4 Stunden konzentriert vorm Fernseher. Ne? Also irgendwie ein bisschen Leben hat man ja drumherum doch auch. Aber ich kriege immer die Ergebnisse mit und ich gucke mir eigentlich, wenn ich es irgendwie schaffe, im Livestream oder zu Hause auch immer die letzten 20, 30 Kilometer an. Und ehrlich gesagt, wenn es dann an die richtig harten Berge geht, also so Mont Ventoux oder so, das versuche ich schon so lang wie möglich zu gucken, weil ist das nicht geil? Aber auch wegen der Menschen links und rechts. Also diese ganze Atmosphäre, diese ganze Stimmung, die Tour hat, das macht schon echt Spaß, immer wieder, auch vom Fernsehen.
Ich finde, es ist auch immer so ein bisschen Nervenkitzel. Wird dieser Kanal an Menschen, der sich ja dann immer bildet bei so Berganstiegen, zu eng? Kommen sie da wirklich durch? Oder passiert alles oder geht alles reibungslos, läuft alles reibungslos ab? Das ist wirklich immer sehr, sehr spannend.
Ja, hoffentlich, ja.
Gibt's irgendwas, was du im Sommer am liebsten schaust, was Sportübertragung angeht? Oder guckst du einfach alles?
Also ich finde, so eine Fußball-EM ist natürlich jetzt schon so ein bisschen rausgehoben, weil es einfach das nicht jedes Jahr gibt. Also eine Tour hast du ja und Wimbledon hast du irgendwie jedes Jahr. Wenn du mich jetzt konkret nach diesen Sommer fragst, komme ich natürlich nicht umhin, auch über die Schwimm-WM zu reden, weil das natürlich eine Sportart ist, mit der ich irgendwie immer besonders mitfiebere und das besonders verfolge. Und die steht ja jetzt auch an in Singapur.
Perfekte Überleitung, als ob du das beruflich machen würdest. Denn diesen Freitag geht es los mit der Schwimm-WM in Singapur. Ich finde, Schwimm-WM ist immer ein komischer Name, denn es geht ja los mit Wasserball und dann kommt auch Synchronschwimmen. Freiwasser ist noch dazwischen. Und vor allem beim Synchronschwimmen hat Deutschland eine Bank, denn Clara Bayer wurde Europameisterin dieses Jahr und muss mal schauen, was da auch auf Weltbühne geht. Natürlich wird da die Konkurrenz ein bisschen stärker, aber wir sind auch im Synchronschwimmen vertreten. Hast du es mitbekommen in diesem Sommer?
Habe ich definitiv mitbekommen. Und du darfst mir auch die Wasserspringer nicht vergessen. Die hatten auch eine EM vor 4 Wochen oder sowas. Ja. Die war auch äußerst erfolgreich. Also da gab es auch viele, viele Medaillen.
Deutschland war die beste Mannschaft der Europameisterschaft.
Siehst du? Ja. Jetzt ist es bei einer WM natürlich immer so, dass die Chinesinnen und Chinesen dazukommen, die im Wasserspringen traditionsstark sind. Aber schauen wir mal. Also das grundsätzlich muss man sagen, diese Wassersport-WM, nennen wir sie doch so, glaube ich, kann richtig, richtig erfolgreich sein. Also wenn wir vielleicht auch über die Beckenschwimmer reden, was ja so dass das Hauptaugenmerk ist, glaube ich, dann kann ich mich nicht erinnern, dass es eine so starke deutsche Mannschaft gab seit DDR-Zeiten, würde ich sagen.
Beckenschwimmen geht ab dem 27. Juli erst los, also ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und du sagst es schon, bei der letzten WM, also im letzten Jahr, gab es 6 Medaillen insgesamt bei der Schwimm-WM. Eine Gold, 2 Silber, 3 Bronze. War aber, muss man ein bisschen gucken, war vor olympischer Wettkampf, da waren nicht die Top-Top-Athleten alle vertreten, es war ein bisschen ausgedünnt. Aber du hast schon gesagt, was versprichst du denn dieses Jahr von der deutschen, wir sagen jetzt mal von der Beckenschwimmmannschaft? Mit Lukas Mertens haben wir einen Weltrekordhalter dabei, Isabel Goos ist dabei, Angelina Köhler als Titelverteidigerin.
Also ich, Medaillen sind natürlich immer so ein bisschen so eine schwierige Prognose, aber ja. Na klar, wenn Lukas Mertens nicht aufs Podium kommt, dann ist das für ihn selber, glaube ich, eine Enttäuschung. Ich rechne immer so ein bisschen in Finalteilnahmen, weil ich, also zum Beispiel auch wenn wir auf die Bruststrecken schauen, da haben wir bei den Männern zwei Männer, die im olympischen Finale auf 5 und 6 geschwommen sind, mit Melvin Imodo und Lukas Mazerat. Das sind super, super starke Leistungen, hat aber halt gerade nicht für die Medaille gereicht und kann aber an einem guten Tag mit einem guten Anschlag halt doch irgendwie dahin führen. Und die anderen müssen eben auch erstmal diese 100 Meter schwimmen. Also es sind Medaillen drin, das auf jeden Fall. Es sind aber vor allem viele, viele Finalteilnahmen drin. Und da freue ich mich drüber, weil du als deutscher Fan, wenn du das Ganze im Stream verfolgst, eben regelmäßig eine deutsche Flagge da auf der Bahn siehst und dir denkst, ach geil, schon wieder einer und schon wieder einer. Und das, also diese deutsche Mannschaft im Schwimmen macht einfach so viel Spaß im Moment. Ich also drück da wirklich fest die Daumen für alle.
Da haben wir in Paris schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Also da war ja wirklich auch richtig, richtig viel Deutschland wieder vertreten. Endlich, muss man sagen. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Vor 2-3 Jahren wäre ein Name immer herausgestochen, wenn man über Schwimmen gesprochen hätte. Florian Wellbrock, der uns aber in den letzten Jahren so ein bisschen, Kopfschmerzen bereitet irgendwie, weil er nicht mehr zu der Leistung findet, die er mal hatte. Was sagst du denn zu Florian Wellbrock im Moment?
Also ich glaube, Florian hatte ja seinen Durchbruch, wenn man so will, bei der WM 2019. Da ist er das erste Mal Weltmeister geworden in Südkorea und hat dann ja in Tokio dieses Wunder vollbracht, Gold zu gewinnen im Becken und im Freiwasser, was vor ihm noch keiner geschafft hat. Und das sind so herausragende Leistungen, dass ich es eigentlich fast als normal ansehe, dass irgendwann auch mal ein Leistungstief kommt oder ein Leistungsbruch kommt. Zumal ich glaube, dass es gerade auf diesen langen Strecken auch echt hart ist zu trainieren. Also was die an Kacheln zählen und an Metern machen, das ist absolut beeindruckend. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es gar nicht verkehrt, dass das Flo sich gerade so ein bisschen im Schatten von Lukas ausruhen kann und der Fokus halt total auf Lukas Mertens liegt und er da so aus dem Hintergrund vielleicht so ein bisschen wieder nach vorne schwimmen kann. Ich würde es Florian wahnsinnig gönnen. Ist ein echt feiner Typ. Abgeschrieben habe ich ihn auf gar keinen Fall, wenn das die Frage war. Da kann jetzt auch in Singapur was passieren, wer weiß.
Und wir vergessen nicht Oliver Clement, der auch im Freiwasser schon richtig, richtig gute Zeiten zeigt und auch bei den letzten Wettkämpfen sehr, sehr erfolgreich war. Also eine Menge Potenzial ist am Start. Lena, jetzt warst du lange selber Leistungsschwimmerin. Erstens, was waren denn überhaupt deine Strecken? Womit kannst du dich am besten identifizieren, wenn du das schaust? Und hilft dir das manchmal auch als Sportmoderatorin, sich in die Athleten reinzuversetzen?
Also ich muss einmal vorweg schicken, identifizieren kann ich mich damit gar nicht, weil ich lange, lange, lange nicht so gut war. Also weil du Olli Klemert gerade angesprochen hast, der hat Silber in Paris gewonnen. Also darüber müssen wir nicht reden. Ne? Ich habe das sehr intensiv gemacht und quasi als Leistungssport, aber ich war absolute Amateurin. Ne? Also das nur um das einmal klarzustellen. Ich kann mich höchstens so ein bisschen damit identifizieren, was Nervosität angeht, weil ich war auch vor meinen Wettkämpfen nervös, auch wenn das weit, weit von Weltmeisterschaften oder so weg war. Und ich glaube, ich kann mich so ein bisschen manchmal in die Situation der Sportlerinnen und Sportler versetzen. Und das hilft mir schon, wenn ich Interviews mache, weil ich dadurch, glaube ich, eine gewisse Empathie mitbringe, hoffe ich zumindest. Und ansonsten natürlich, ich verstehe den Sport, glaube ich. Also ich weiß, was da passiert im Wasser und ich weiß, was die sportspezifischen Vokabeln sind und all so Sachen. Von daher hilft mir das natürlich im Job, aber das ist schon ein anderer Schnack, was Angelina Köhler und Co. da machen. Also da müssen wir echt nicht drüber reden.
Gibt es denn überhaupt, hast du eine Sportart, die du am liebsten moderierst, kommentierst?
Boah, das ist jetzt, wie sucht dir dein Lieblingskind aus? Das ist tatsächlich so ein bisschen saisonabhängig. Also ich merke, wenn es dann Richtung Herbst, Winter geht, dann freue ich mich wieder riesig aufs Skispringen. Ich merke dann aber auch, wenn so eine Skisprungsaison vorbei ist im März, dann denke ich auch, ach geil, jetzt kommt bald wieder irgendwie eine Sommersportart oder so, ne, weil man dann doch viel an Schanzen gefroren hat. Also, ich entscheide mich nicht.
Du entscheidest nicht. Dann kann ich mir die Frage auch sparen, ob du lieber Wintersport oder Sommersport moderierst. Ist wahrscheinlich die gleiche Antwort.
Tatsächlich. Also, alles zu seiner Zeit.
Ja.
Ja, das kann ich tatsächlich nicht entscheiden, weil auch jede Sportart so sehr ihre eigenen Bedürfnisse quasi mitbringt und ihre eigenen Besonderheiten. Und das ist, also da kannst du zum Beispiel Skispringen nicht mit Schwimmen vergleichen oder auch das kannst du wieder gar nicht mit dem Morgenmagazin vergleichen, wo wir ja so ein Potpourri von allen Sportarten irgendwie haben oder mit einer Fußball-EM oder so. Das ist wirklich alles schon sehr, sehr unterschiedlich. Und auch das Ganze drumherum ist unterschiedlich. Also wenn du bei einer EM einen Donnarumma interviewst oder einen Harry Kane, dann ist das was ganz, ganz anderes, als wenn du beim Schwimmen sagst, Flo, komm gerade doch noch mal her, wir machen das noch mal kurz. Also weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich sage, Harry, jetzt komm mal ran hier, das funktioniert nicht.
Ja. Guckst du denn auch schon ein bisschen auf die nächsten Olympischen Spiele in Mailand und Cortina?
Definitiv, ja. Das ist ja jetzt für den Wintersport das riesengroße nächste Highlight. Ich bin irre gespannt, wie diese Spiele werden. Paris jetzt im Sommer hat ja wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es im Winter aber so, dass das Ganze dezentraler ist. Also nicht alles in Mailand-Cortina stattfindet, sondern wir sind mit dem Skispringen in Predazzo, Biathlon ist in Antols. Also es ist alles sehr verteilt. Bin sehr gespannt auf die Atmosphäre, die da entstehen kann, hoffentlich.
Ich glaube, es wird alles ein bisschen gemütlicher, winterlicher, ein bisschen mehr hüttenmäßig, aber auch nicht schlecht, so ist es eben beim Wintersport. Wann können wir dich denn das nächste Mal im ZDF dann sehen? Kannst du schon was sagen?
Regelmäßig im Morgenmagazin oder im Mittagsmagazin, also da bin ich wirklich wochenweise immer wieder im Einsatz. Das nächste größere sind dann die Finals, Ende Juli, Anfang August.
Auch immer schön.
Da sendet die ARD 2 Tage und 2 Tage das ZDF. Und da zeigen wir ganz, ganz, also es ist Mini-Olympia, kann man eigentlich sagen. Ja. Es sind viele deutsche Meisterschaften, die quasi zum schönen Rahmenprogramm zusammengebunden werden. Da schalten wir vom Turnen zur Leichtathletik, also zu diesen klassischen Sportarten, sage ich mal. Wir haben aber auch so Sachen dabei wie Coastal Rowing, never heard of before.
In L.A. Olympisch, 2028.
Lacrosse
also,
wird dabei sein,
was
dann auch olympisch ist. Also da sind viele spannende Sportarten dabei und das kann man, glaube ich, sich an so einem Sonntagnachmittag schon sehr, sehr gut mal angucken. Also August, Finals, ARD und ZDF.
Und wer dich hören möchte, noch mehr hören möchte, sollte den Ressort Sport Podcast einschalten, den du zusammen mit Niklas Bock machst. Erklär doch mal kurz, was ihr da macht.
Da gucken wir auf Sportthemen, wo sich vielleicht jeder schon mal gefragt hat, ach, das habe ich doch irgendwie schon mal gehört, aber wie geht das denn nochmal oder was ist das denn oder wie funktioniert das? Also wir wollen pro Thema in 15 Minuten Sportallgemeinwissen vermitteln von, wer ist eigentlich diese IOC-Präsidentin und was können wir von der erwarten, über warum ist Lamine Yamal eigentlich so ein krasser Fußballer und ist es wirklich der neue Messi, zu, warum ist der FC Liverpool so ein geiler Club und muss ich auch Fan von dem sein, bis hin zu, warum ist Boxen eigentlich irgendwie aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen verschwunden und warum sehe ich kein Boxen mehr und gibt es keine neuen Klitschkos mehr? Also wirklich von bis und ich kann vielleicht schon mal spoilern. Ich bin gerade an der Folge dran. Es wird noch einen Moment dauern, bis die erscheint, aber da geht es um Redewendungen im Sport und wo die denn herkommen. Gut. Also bleibt am Ball, was Ressort Sport angeht.
Ich werde auf jeden Fall einschalten. Lena, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir hier im Update warst. Hört unbedingt in Ressort Sport rein. Vergesst aber das Team, die Update nicht. Ich bin nächste Woche wieder für euch da und mal schauen, was bis dahin so in der Sportwelt wieder passiert ist. Kommt gut durch die Woche und dann macht's gut. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss, danke, dass ich da sein durfte.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.